Ja, wer sich noch an die letzte Predigt erinnern kann, das liegt ja schon ein wenig zurück. Zwischendurch ist eine, oder haben wir eine Predigt dann verschoben, hat Herbert dann für mich übernommen. Der kann sich vielleicht noch daran erinnern, was dort gesagt wurde. Man kann sie auch nachhören. Es ging da unter anderem um eine Frau, die zur Zeit Jesu lebte, die Samariterin oder Samaritanerin, ich weiß immer nicht genau, wie man das korrekt jetzt ausspricht oder was das richtige Wort ist. Eine Frau, die religiös interessiert war und die auf Jesus traf und die in einem religiösen Dilemma lebte. Sie hatte die Heiligen Schriften in ihrer Hand oder die Heilige Schrift der Samaritaner in ihrer Hand, die fünf Bücher Mose, und las dort an prominenter Stelle, dort bei den zehn Geboten, als Teil der zehn Gebote, der Ort zur Anbetung wäre der Berg Gerizim. Sie hatte die Heiligen Schriften der Juden möglicherweise auch schon in den Händen gehalten und las dort, der Ort der Anbetung wäre nicht dieser Berg, sondern Jerusalem. Zwei heilige Schriften. Und sie wusste nicht, welcher sie jetzt mehr Gewicht zuordnen sollte. Sie fragte Jesus, er gab ihr eine Antwort und teilte ihr mit, das wäre jetzt nicht die wichtigste Frage, das würde sich bald klären. Aber als sie merkte, da wäre jemand vor ihr, der Ahnung hat, der mehr ist als einfach nur ein Mensch, da stellte sie sofort diese drängende Frage: Wo soll ich anbeten? Und der Gedanke daraus war der, dass wir, wenn wir die Bibel lesen, die Schriften studieren, dass wir genau hinschauen müssen, dass wir möglicherweise aber auch auf Stellen treffen oder stoßen, wo die Dinge sich nicht so klar verhalten, wo vielleicht eine Übersetzung so etwas sagt, eine andere Übersetzung etwas anderes sagt. Und da müssen wir genau hinschauen. Damals waren diese Stellen, von denen ich eben gesprochen habe, Stellen von Interesse. Aber auch heute gibt es Stellen von Interesse. Stellen, die aus der guten Botschaft, von der Jesus sprach, und er sagte, diese Botschaft wäre sanft und sein Joch wäre leicht, eine ganz andere Botschaft machen würden. Eine Botschaft, die da die Menschen bedrückt. So wie Jesus sagte, die Pharisäer es tun würden, sie binden schwere Lasten zusammen, keine sanften und leichten, und legen sie den Menschen auf den Nacken. Sie selber wollen diese Lasten aber nicht bewegen. Wenn ich mir so vorstelle, eine Botschaft ist sanft und leicht, dann stelle ich mir das auch so vor, dass sie sanft und leicht ist und nicht irgendwie doch schwer. Stellen wir uns einmal vor, Gott zu dienen wäre wirklich genau das, sanft und leicht. Eine Erfahrung, die viele Menschen aber nicht machen. Deswegen müssen wir genau hinsehen, wenn wir die Bibel betrachten, wenn wir unsere Religion prüfen. Und wir hatten noch von diesem Beispiel gehört, wenn wir zum Beispiel eingeladen wären in einen großen Palast und da wäre irgendein Schatz zu entdecken. Und bei kleinen Kindern ist das dann immer ein Sack voller Goldmünzen oder Juwelen. Nein, da wäre vielleicht irgendwo in diesem Palast ein Raum verborgen, wo wir alle unsere Krankheiten loswerden, wo wir geheilt werden. Ja, dann verstehen wir, das wäre ein ganz toller Raum, den müssen wir unbedingt erreichen. Und man zeigt uns diesen Palast, man zeigt uns jeden Raum, aber man versucht uns immer wieder von einem Raum fernzuhalten. Dann wissen wir doch, dort ist das sehr wahrscheinlich wirklich Wichtige. Und so verhält es sich auch, wenn wir die biblische Botschaft betrachten. Es gibt Dinge, von denen versucht man, auch im religiösen Bereich Menschen von abzulecken, ihren Blick zu wenden, die Sache zu vernebeln. Ich habe deswegen überlegt, wie ich jetzt weitermache in dem Thema, ob ich das Thema jetzt umkreise und immer enger da heran mich bewege. Und wenn es dann soweit ist, hat jeder schon vergessen, worum es eigentlich geht. Und habe deswegen gedacht, dass es vielleicht das Beste wäre, einmal direkt auf den Mittelpunkt zu zielen, auf den Kern der Sache. Worum geht das eigentlich bei der Bibel? Warum wurde sie überhaupt für uns geschrieben? Was ist der Kern des Ganzen? Und da gibt es natürlich verschiedene Antworten. Wir könnten aber 1. Korinther 15 heranziehen. Das ist so eine Art Zusammenfassung, Glaubenszusammenfassung, die Paulus einmal formuliert hat. Und da sagt er, unser Glaube besteht vor allem aus dem, dass Christus auferweckt wurde und so weiter und so weiter. Und dann sagt er in Vers 28, und das lese ich einmal vor, so das Endziel der ganzen Angelegenheit. 1. Korinther 15, Vers 28. Wenn ihm, also Christus, alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Das ist so das Endziel der ganzen Angelegenheit, dass Gott alles in allem sei oder Gott alles oder dass Gott in allen sei. Und die Frage ist jetzt, wie ist der Weg dorthin? Was hat das für einen Einfluss auf uns persönlich? Natürlich ist das eine lange Geschichte. Wir sehen ja die Offenbarung, da sind viele Dinge aufgetragen, die sich in der Menschheitsgeschichte zutragen sollen. Und manchmal denken wir, ja, das hat sich schon zugetragen oder das trägt sich vielleicht gerade zu. Und bei manchen wissen wir überhaupt nicht, worum es da eigentlich geht. In gleicher Weise im Buch Daniel, da wird auch so die Weltgeschichte aus göttlicher Sicht prophetisch dargelegt. Bei einigen Dingen wissen wir, weil Daniel es selber sagt, das hat sich schon zugetragen. Bei einigen Dingen denken wir, das wird sich noch zutragen. Und bei vielen Dingen wissen wir, wie immer, nichts. Und das ist irgendwie schade, aber eigentlich auch völlig egal. Denn wenn wir es wissen müssten, dann würde Gott es uns sagen. Entweder im Voraus, wenn wir es im Voraus wissen müssen, oder im Nachhinein, wenn wir es im Nachhinein wissen müssen. Für uns ist aber aus der Bibel was anderes völlig klar, wenn wir genau hinschauen, eine Wegweisung und eine Beurteilung unserer Person. Zum Ersten sind wir im Bilde Gottes erschaffen. Das sagt das erste Buch Mose. Das ist schon mal großartig. Wir sind nicht die Krönung der Schöpfung oder die Krone der Schöpfung. Man fragt sich, wo dieser Begriff eigentlich herkommt. Die Bibel spricht in dem Sinne nicht vom Menschen, aber er spricht davon, dass wir im Bilde Gottes erschaffen wurden. Das erste Buch Mose spricht aber auch davon, dass das erste Menschenpaar und wir als ihre Nachkommen in Sünde gefallen sind. Und jetzt können wir gerne die Hand heben und uns melden und sagen, unverschuldet. Denn das sind wir, unverschuldet in Sünde gefallen. Aber, ob unverschuldet oder nicht, wir sind infolge der Sünde von Gott getrennt. Und der Zorn Gottes, so sagt es die Bibel, ist auf uns durch unsere Sünde, durch unsere Unvollkommenheit. So etwas hat in Gottes Welt auf Ewigkeit keinen Platz. Und Römer Kapitel 3, Vers 10, das möchte ich einmal vorlesen, sagt das recht drastisch, 3, Vers 10 bis 20. Auch Paulus spricht hier wieder. Wie geschrieben steht, er zitiert aus dem Alten Testament, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihrer Zunge handeln sie trügerisch. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße wandern schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend sind auf ihren Wegen. Und der Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Frucht Gottes vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, das mosaische Gesetz, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Paulus stellt es recht drastisch einmal dar, wie der Mensch vor Gott dasteht. Und so ist es tatsächlich. Der Zorn Gottes ist auf einen jeden Menschen. Und wir selber sind manchmal durchaus genervt von unserer eigenen Unvollkommenheit, von unserer Fehlerhaftigkeit, von unserer Sündhaftigkeit. Und so manch einer, ich mir selber auch, macht sich Vorwürfe, oft auch berechtigte Vorwürfe, warum man in der Vergangenheit dieses nicht so oder so oder so gemacht hat. Und es muss ja nicht immer so aussehen wie bei Paulus, der sogar Blutschuld auf sich geladen hatte, aber solche Menschen gibt es auch. Wie ist nun, und das zeigt uns die Bibel, die Wegweisung heraus aus dieser Misere, müssen wir sagen, um wieder mit Gott in Kontakt, um mit Gott wieder in Frieden zu kommen? Nun, wir könnten das Gesetz halten. Das Gesetz, das Gott uns gab, im Detail. Das heißt, die ganzen 5 Bücher Mose. Wir wissen aber, das Gesetz hat nicht funktioniert. Seit 3.500 Jahren versuchen Menschen, das Gesetz zu halten. Und es hat nicht funktioniert. Selbst wenn es funktionieren würde, ein Mensch könnte es heute erreichen, das Gesetz vollkommen zur Hand haben. So hat er doch seinen Anfang schon verdorben. Denn welcher Mensch hat eine lupenreine, sündenfreie Biografie? Und was möchte er Gott anbieten als Ausgleich für die begangenen Sünden? Dass er jetzt keine Sünden mehr begeht? Das ist kein Ausgleich. Das ist der Normalzustand. Also das Gesetz taugt nicht vor Gott. Es hat Vorteile möglicherweise im gesundheitlichen Sinne oder was die Ernährung angeht. Es kann ja alles gut sein, aber es taugt nichts vor Gott, um uns vor ihm sündenfrei zu sprechen, um uns zu rechtfertigen. Auch kein anderes Gesetz, auch kein besseres Gesetz, auch keine anderen guten Werke, so eine Art Gesetzleid, all das wird vor Gott nicht funktionieren. Das Einzige, was funktioniert, ist, dass wir durch das Gesetz wissen, dass wir es nicht halten können. Das ist der Sinn der Sache. Wie ist der zweite Weg, den Gott uns offeriert, zu ihm hin? Jesus Christus. Und das kann auch sehr spannend werden, denn wie genau rettet uns Jesus Christus? Der Name, einfach nur ja, hersagen, das wird wohl nicht reichen. Aber Jesus Christus, das können wir schon mal festhalten, ist der Weg, und er selber sagte es, ich bin der Weg und das Leben und der Mittler. Christus ist für gottsuchende Menschen der Kern der Botschaft, der relevante Teil und das entscheidende Element. In Apostelgeschichte 4, Vers 12, da sagt Petrus etwas zu den Pharisäern und zum Volk. Und dass er das überhaupt sagen konnte, ist schon erstaunlich in dieser Chemie. Und zwar ist er angeklagt von den Pharisäern und spricht dann in Vers 12. Und es ist in keinem anderen, er spricht von Jesus, das Heil, denn auch kein anderer Name unter den Himmeln ist dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Er spricht von Jesus Christus. Kein anderer Name. Und wir müssen sich einmal vorstellen, Petrus spricht hier, er war selber Jude, zu Juden. Und die Juden hatten zu dem Namen Gottes und zu seiner Person ein ganz spezielles Verhältnis. Der Name durfte eigentlich gar nicht geschrieben werden, nur von besonders heiligen Menschen durfte er geschrieben werden. Er durfte nicht ausgesprochen werden, er durfte nicht beschädigt werden. Wenn in einer Schriftrolle der Name mal falsch geschrieben wurde, dann konnte das nicht mehr korrigiert werden. Die ganze Schriftrolle, warum auch immer, musste dann nochmal neu angefangen werden. Und nun spricht Petrus zu den Juden und sagt, in keinem anderen Namen ist Rettung, außer im Namen Jesu Christi. Versuchen wir uns das einmal so vorzustellen. Er spricht hier nicht davon, nun im Namen Jahwe oder Jehova oder im Namen Gottes, den Namen selber nicht gebraucht, denn die Juden haben den Namen nicht gebraucht. Jesus hat ihn auch nicht gebraucht. Er hat vor den Pharisäern von Gott, von der Kraft gesprochen. Das so nebenbei. Er hat sich sogar teilweise, an dieser Regel hat er sich auch bei diesem Gerichtsverhör gehalten. Das sagt alles Petrus nicht, sondern sagt im Namen Christi. Wenn Petrus das heute wieder versuchen würde, oder wenn wir das heute versuchen würden, vor religiös bemühten, ernsthaften, orthodoxen Juden. Wir würden den gleichen Protest wieder ernten wie in der Vergangenheit. Und jetzt können wir uns so schön zurücklehnen und sagen, ja, die Juden, die haben ja damals den Namen Gottes heilig gehalten und Jesus haben sie völlig verkannt. Und das klappt natürlich damals nicht oder klappte nicht und das klappt auch heute nicht. Und dann fühlen wir uns ganz wohl. Aber man kann, und das sage ich jetzt durchaus mal mit diesem Begriff ketzerisch sagen, man kann darüber gerne noch diskutieren. Das funktioniert bei den Katholiken aber auch nicht, diese Botschaft, die Petrus da verkündigt hat. Und bei vielen Protestanten funktioniert diese Botschaft auch nicht, die Petrus da verkündigt hat. Bei vielen Moslems, bei den meisten, bei fast allen, funktioniert diese Botschaft nicht, die da verkündigt wurde. Und dabei handelt es sich um eine abrahamitische Religion, die ihre Wurzeln auch im Alten Testament hat. Also in der Vision von einem Messias, der Jesus dann ja war. Und es funktioniert bei vielen Religionen nicht, die der Dreieinigkeit in der Form anhängen, wie sie im 3. Jahrhundert formuliert wurde. Aber auch bei Religionen nicht, die nicht der Dreieinigkeit anhängen, wie sie im 3. Jahrhundert formuliert wurde. Ganz im Gegenteil, wie zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas. Und da fragen wir uns natürlich, wieso das denn nicht? Was ist damit gemeint? Jesus sagte in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das war seine Aussage in Johannes 14, Vers 6. Und Paulus greift das später auf und sagt in 2. Timotheus 2, Vers 5, denn da ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus. Wenn wir diese beiden Bibelverse mal zusammenfassen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, und da ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, dann könnten wir sagen oder zusammenfassen, Jesus ist exklusiv der Weg und der Mittler. Exklusiv, da gibt es neben Jesus keinen anderen. Und nun sehen wir uns einmal eine Bibelstelle an, und zwar Hebräer 12, Vers 1 und 2, und da zitiere ich nur kurz einen Abschnitt, weil da wird davon geredet, dass es viele Zeugen in der Vergangenheit gab und die haben Glauben bekundet. Und dann zieht der Schreiber des Hebräerbriefes das Resümee: Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dann kommen noch ein paar Gedanken weiter. Jesus wird hier bezeichnet als der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und gibt das eine gar nicht mal so unpopuläre alternative Übersetzung, da steht aber was anderes. Während wir unseren Blick auf den Hauptvermittler und Vervollkommener unseres Glaubens, Jesus Christus, gehalten haben. Da ist Jesus Christus nicht mehr der Anfänger und der Vollender, sondern der Hauptvermittler. Und ich stelle mir das so vor, wenn ich ein Gebäude oder ein Gedicht erstellt hätte und ich bin der Anfänger dieses Gedichts und der Vollender dieses Gedichts. Ich schreibe keine Gedichte. Dann ist vor mir kein anderer, weil ich bin der Anfänger. Sonst wäre ich nicht der Anfänger. Und ich bin der Vollender. Das heißt, nach mir ist auch kein weiterer, der dann noch daran irgendwie hier Arbeiten vornimmt. Sonst wäre ich nicht der Vollender. Wenn ich also so exklusiv dafür verantwortlich bin, was da geschrieben wurde oder was Jesus tut in diesem Fall, so wäre ich es nicht mehr, wenn ich der Hauptvermittler bin. Dann gibt es nämlich Nebenvermittler, die auch noch einen Job zu tun haben, die vielleicht irgendetwas an meinem Gedicht verbessern müssen, verbessern tun. Es wird eine Gemeinschaftsarbeit. Davon spricht die Bibel aber nicht. Es wäre also Platz bei dieser Bibelübersetzung für einen Nebenvermittler. Und wer ist das? Natürlich nicht Jesus Christus, es ist auch nicht Gott, es sind irgendwelche Menschen. Menschen, die sich in den Rang eines Vermittlers erheben. Man sagt dazu ein Usurpator, jemand, der sich die Krone aufsetzt, obwohl das gar nicht sein Recht ist, weil er gar nicht in dieser Reihenfolge auftaucht. Jemand, der sich eines Amtes anmaßt, was ihm nicht zusteht. Und nun war das eine Bibelstelle, die irgendwo in einer speziellen Übersetzung vorkommt, aber dieser Gedanke ist weit verbreitet, eben zum Beispiel auch in der katholischen Kirche. Denken wir einmal an Augustinus. Augustinus war, man muss sagen, der Kirchenvater der katholischen Kirche. Er lebte so 330 unserer Zeit und er war ein, das muss man ihm problemlos assistieren, ein begnadeter Rhetoriker. Man kann seine Schriften heute noch lesen und man ist hin und weg von dieser geschliffenen Art, Worte zu Papier zu bringen und Dinge zu erklären. Er war ein Mensch, der aber seine Meinung über das Wort stellte. Er brachte Ideen rein und las sie aus dieser Schrift, aus der Bibel heraus, die eigentlich nur er da herauslas. Aber durch seine Worte, durch seine Art, es vermitteln zu können, wurde es zum Allgemeingut. Und Augustinus formulierte, das hat Tertullian schon gemacht, formulierte den Gedanken noch sehr viel präziser, dass die Kirche, die katholische Kirche, heilsnotwendig ist. Dass sie als Mittler sein muss. Es geht nicht ohne die katholische Kirche. Augustinus sagte, ohne die Kirche würde ich gar nichts glauben. Übersetzt, ohne die Kirche könnte der Glaube nicht funktionieren. Sie ist notwendig in Gottes Plan. Er erinnert an seiner Schreibweise oft an Paulus. Da fängt ein Satz an und dann hört er überhaupt nicht auf. Man sucht den Punkt und man findet keinen Punkt, weil der Satz noch nicht zu Ende ist. Er ist auch nicht zu Ende. Ganz später irgendwo ist er dann zu Ende. Dann hat er seinen Gedanken zu Ende gebracht. Durchaus gekonnt, aber die Botschaft, die ist nicht biblisch. Und das ist das Vorgehen vieler Religionen. Ihr Credo, und dieses Wort steht für ein Glaubensbekenntnis. Ihr Credo ist eben: Wir sind der Weg und das Leben, oder wir sind auch der Weg und das Leben. Keiner kommt zum Vater außer durch mich. Man kann sich einmal das feierliche Glaubensbekenntnis von Papst Paulus dem 6. vom 30. Juni 1968 anschauen. Da hat er dieses Credo formuliert und man findet diesen Gedanken gleich mehrfach in dieser Aussage. Diese eine Bibelübersetzung war jetzt nur eine von vielen Bibelstellen, es werden sicherlich noch andere folgen, aber der Punkt ist, Jesus Christus ist, und das sagt uns die Bibel, der einzige Mittler. Und dabei bleibt das. Dazwischen passt keine menschliche Organisation, keine menschliche Person, nichts. Unser Kontakt ist zu Jesus und nicht durch eine Organisation hin zu Christus. Bei den Zeugen Jehovas verhält es sich so, das muss man sich einmal vorstellen, dass die offizielle Lehrmeinung die ist, dass Jesus tatsächlich nicht Mittler aller Gläubigen dort ist, sondern nur der Mittler ein paar weniger. Nun ist die Erfahrung aber die, dass wenn man diese Person aus dieser Glaubensgemeinschaft darauf anspricht, dass sie das gar nicht wissen. Obwohl es offizielle Lehrmeinung ist. Das wird so am Rande gehalten, obwohl es offizielle Lehrmeinung ist, dass es die meisten gar nicht mitbekommen, in welcher Art von Religion sie sich befinden. Und wir haben genau die Religion vor uns, nicht nur dort, sondern eben auch zum Beispiel bei der katholischen Kirche, von der Paulus sprach, wo er gesagt hat, da eifern Menschen um euch, nicht um euretwillen, sondern um ihretwillen. Ihr lasst euch wieder zu Knechten machen. Und wenn Paulus sich darüber aufregte, der muss es ja so sagen, wenn sie auch nur ein Gesetz hielten oder glaubten, halten zu müssen, und er ja eigentlich an die Decke ging, wie war wohl seine innere Reaktion, wenn nun plötzlich zwischen dem Menschen und Christus in dieser Verbindung sich ein Mensch drängte und sagte, ich bin nötig, ohne mich geht hier gar nichts. Ich denke, die Reaktion wird die gleiche sein. Und deswegen müssen wir diesen Punkt genau untersuchen, inwieweit ist Christus Mittler, auch was bedeutet es, dass er für uns Mittler ist? Heißt das, dass er das Mittel hat? Heißt das, dass er nur dazwischen steht? Was genau ist der Weg zu Gott? Und letzte Nachricht oder letzte Information. Es gibt, was diesen Punkt angeht, sogar ein Fremdwort. Und da war ich doch sehr erstaunt, da ich mich mit dem Thema ja schon ein bisschen längeren unterhalte, bin ich noch nie auf dieses Wort gestoßen. Es gibt ein Wort, Soteriologie. Weiß ich, kennt das jemand? Uli kennt es wahrscheinlich, ne? Genau. Das ist die Lehre von der Errettung. Das müsste doch eigentlich als erstes bekannt sein. Also wir sprechen hier über die Lehre von Errettung, von der sogenannten Soteriologie. Ich habe mich noch nicht weiter damit beschäftigt, aber es ist schon bezeichnend, dass diese wichtige Sparte, kann man gar nicht sagen, dieses Hauptthema so wenig zentralisiert ist, dass das Wort dafür kaum jemandem bekannt ist. Aber wir machen es bekannt. Zusammen mit der Botschaft über Christus. Danke.